Ich durfte in den letzten 2 Wochen einiges über meine Eltern kennenlernen und erfahren. Es war eigentlich schön. Ich wusste vieles nicht. Ich habe Briefe gefunden, die aus den 50er und 60er und 70er Jahren kommen. Ich habe euch erzählt von meiner Mutter und wie sie das Baby verloren hat. Ich habe Briefe gefunden, wo mein Vater seinen Eltern schreibt und erzählt, wie mit Freude sie dieses Kind erwarten. Und dann kommt das nächste Brief, also der nächste Brief, und er schreibt, ich habe jetzt schlechte Nachrichten, es geht eben Betty nicht gut, sie ist im Spital, aber ich wusste gar nicht, dass das Baby 8 Tage gelebt hat im Spital und dann erst im Spital gestorben ist. All diese Dinge habe ich dann mitgelesen, und mein Vater schreibt auch, wie er mit dem Herrn gekämpft hat und wie es ihm innerlich so schlecht ging, aber wie der Herr ihm dann einen Frieden gegeben hat. Und dann schreibt er, ich finde es so interessant, er schreibt in seinem Brief zu seinen Eltern, manche würden glauben, dass es nicht in Ordnung ist, wie glücklich ich bin in dieser Situation. Aber der Herr hat mir tatsächlich eine große Freude gegeben in dieser schweren Situation. Das war nichts angeberisch. Er schreibt zu seinen Eltern, was Gott in seinem Herzen getan hat. Ich habe noch auch was anderes erlebt, das sehr schön war und eigentlich lustig. Es gibt eine lebende Tante von mir noch, die Tante Barbara. Und sie ist die jüngste Schwester meines Vaters und sie kannte meinen Eltern. Sie war sogar da in South Carolina, als meine Eltern einander kennengelernt haben. Und dann, sie war auch bei ihrer Hochzeit dabei als Trauzeugin für meine Mutter. Sie kannte meine Mutter, bevor meine Eltern zusammen waren. Ich habe Tante Barbara angerufen und habe gesagt, kannst du mir einfach kurz ein paar Dinge erzählen über meine Mutter, wie sie damals war, als sie eben noch nicht verheiratet waren oder als sie heirateten, weil ich gemerkt habe, dass sie in alle diese Hochzeitsbilder war. Und meine Tante Barbara sagt, naja, das eine, woran ich mich wunderbar und sehr klar erinnern kann, ist, wieso sehr deine Mutter sich gefreut hat, als dein Vater die Verlobung mit seiner früheren Verlobte als das aufgelöst wurde. Also mein Vater war verlobt mit jemandem ganz anderes. Meine Mutter kannte meinen Vater schon, aber er war verlobt. Und ich kenne die Geschichte schon, weil mein Vater erzählte, dass diese Frau mit ihm nicht nach Österreich gehen wollte und deswegen auch die Verlobung aufgelöst hat. Und das war für meinen Vater extrem schwer. Er war schwer enttäuscht. Meine Mutter aber hat meinen Vater schon gekannt. Sie hat schon ihr Auge auf ihn gehabt. Und dann, als die Verlobung aufgelöst wurde, hat sie sich riesig gefreut. Und Tante Barbara hat erzählt, wie sie das in Erinnerung hatte, wie groß meine Mutter sich gefreut hat, so wie viel das war. Ganz unerwartet für meine Mutter und große Freude für meine Mutter. Ich bin natürlich auch sehr dankbar dafür, jetzt im Nachhinein. Spannende Geschichten. Aber du denkst, okay, wirkt Gott auch immer so, wie wir uns das vorstellen? Mein Vater dachte, er hatte die Frau seines Lebens schon gefunden, die Gehilfin, die ihm jetzt helfen wird, auch in Österreich und für sein Leben lang. Und dann auf einmal diese Frau sagt, doch nicht, ich gehe nicht mit, ich will nicht mitgehen. Das ist nicht Gottes Plan für mein Leben. Und dann steht er wieder ganz alleine da. Überraschend, eigentlich ernüchternd, etwas, das enttäuschend ist, könnte man auch sagen. Aber nicht für meine Mutter. Meine Mutter schaut das an und sagt, ja, endlich, ein Weg frei für den Willen Gottes. Und ja, tatsächlich, der Herr hat das auch getan, hat das auch wirklich ermöglicht. Und ich möchte heute genau dieses Thema bringen. Menschen handeln, aber Gott lenkt. Das ist ein Thema, das wir auch vor circa 5 Jahren in der Gemeinde betrachtet haben. Und es ist für mich sehr ermutigend zu schauen, wie Gott die ganzen Ereignisse, die um die Geburt Jesu eigentlich sich drehen, alles, was dafür notwendig war, damit diese Prophezeiungen in Erfüllung gehen, wie Gott diese Dinge zustande gebracht hat. Der Herr hat wunderbar gewirkt, aber nicht in einer Art und Weise, wie wir uns vielleicht vorstellen könnten. Nicht in einer Art und Weise, die vielleicht auch Josef und Maria sich vorstellen konnten. Aber das war trotzdem Gottes Art und Weise, wie er gewirkt hat, wie er dafür gesorgt hat, dass seinen Willen in Erfüllung geht. Manchmal erleben wir auch Dinge in unserem Leben, wo wir einfach daneben stehen und sagen, ich verstehe nicht. Wieso muss das jetzt so passieren? Was hat Gott hier vor? Und wenn wir nicht aufpassen, können wir dazu versucht sein, zu denken, dass Gott nicht wirkt, dass Gott irgendwie uns vernachlässigt. Wir glauben, dass Gott nur so wirkt, wie wir uns das erwarten oder vorstellen können. Aber sehr oft ist das nicht der Fall. Wenn das Leben einen Umweg nimmt, eine Überraschung, irgendwas passiert, das wir nicht verstehen, wir denken, okay, Gott, wo bist du? So, das habe ich mir nicht erwartet. Denk aber niemals, dass die Überraschungen des Lebens auch für Gott eine Überraschung sind. Ist es dir eingefallen, dass es Gott niemals irgendetwas eingefallen ist? Er ist nie überrascht. Er ist nie, ahnungslos. Er weiß, es gibt nie eine Situation, dass Gott da zuschaut und sagt, okay, jetzt weiß ich nicht weiter. Was sollen wir jetzt tun? Er hat alles im Griff und er ist treu. Der souveräne Schöpfergott des Universums lenkt seine Schöpfung auf wunderbare Art und Weise. Das heißt nicht, dass er jetzt in allen Facetten jeder Kleinigkeit bestimmt, wie ein Marionettenspieler. Aber er hat die Schienen schon gelegt. Der Weg ist schon klar und seinen Willen geht in Erfüllung. Nichts kann ihm von seinem Weg abbringen. Heute betrachten wir drei ganz einfache Sachen. Wie Gott damals Menschen nach Bethlehem gebracht hat. In Bethlehem mussten einige Sachen passieren, damit die Schrift in Erfüllung geht. Aber da war niemand. Sie mussten hinkommen. Josef und Maria waren in Nazareth. Sie waren nicht in Bethlehem. Aber sie mussten dorthin. Wir sehen eine Herausforderung. Wir sehen eine Verwirrung und wir sehen auch eine Überraschung. In allen drei Facetten hat Gott gewisse Dinge getan und bewirkt, damit sein Wort in Erfüllung geht. Aber in allen diesen Dingen, die Menschen haben natürlich damit nicht gerechnet. Sie wussten ja gar nicht, dass sie eigentlich dadurch etwas tun, um das Wort Gottes zu erfüllen. Gott wusste das aber schon. Und du und ich dürfen auch ermutigt sein und getröstet sein, wenn Überraschungen oder Herausforderungen oder Verwirrungen sogar im Leben vorkommen. Wir denken, wir gehen genau dorthin, wo wir hingehen sollen. Wir tun genau das, was Gott will, aber dann kommen wir dort an und es schaut alles ganz anders aus. Heißt nicht, dass Gott die Kontrolle verloren hat oder dass wir einen Fehler gemacht haben. Weiterhin auf den Herrn vertrauen und schauen, wie er wirkt. Gott ist treu und er bringt oder wird dafür sorgen, dass sein Wort immer in Erfüllung geht. Damals, wie gesagt, musste sehr viel in Bethlehem stattfinden. Und wir wollen als erstes die Frage stellen, welche Herausforderung oder was war notwendig, damit eben Maria und Josef nach Bethlehem kommen. Und wir lesen jetzt Lukas 2, 1 bis 7, eine sehr bekannte Stelle. Was war notwendig, damit sie dorthin gehen? Vers 1 in Lukas Kapitel 2. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen. Jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Und es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Wir kennen diese wunderbare Geschichte. Es ist eine sehr, sehr bekannte, sehr wunderbare Geschichte. Aber lasst uns selbst in der Situation hineinversetzen. Das erste Kind ist unterwegs und ich wohne in Nazareth. Und der blöde Kaiser sagt, du musst nach Bethlehem gehen, damit du eben gezählt werden darfst mit deiner Familie. Und wozu? Wisst ihr warum? Weil er mehr Geld will. Er will Steuern. Und er will wissen, wie viele Menschen wohnen in diesem Land. Und wie viel Steuer kann er sich realistisch von diesem Land erwarten. Und deswegen sagt er, Volkszählung, Leute, alle zurück, wo ihr herkommt. Und die Maria, hochschwanger, den langen Weg mit ihrem Mann hin. Und jetzt, wir denken, ja, was ist so schlimm dran? Vergiss nicht, es gab keine Autos, es gab keinen Zug, es gab kein Flugzeug. Ich bin jetzt extrem weit geflogen, eine lange Strecke. Das Anstrengendste dran war, dass ich so lange unterwegs war und die Zeitzonenverschiebung. Aber eigentlich konnte ich im Flugzeug halbwegs gut schlafen, ich durfte dort mich ausruhen, ich konnte, es war im Vergleich zu was die Maria und Josef erlebt haben, ziemlich angenehm. Gar nicht so schlimm. Die mussten eine sehr, sehr anstrengende Reise hinter sich legen, um überhaupt dort hinzukommen. Und das in einem hochschwangeren Zustand. Menschlich betrachtet nicht leicht. Menschlich betrachtet eine riesige Herausforderung. Echt? Wirklich? Jetzt? Nach Bethlehem? Ja. Und warum? Weil der Prophet natürlich sagte, in Bethlehem muss Jesus auf der Welt kommen. Da kommen sie auch her. Das ist ihr Ursprungsort, ihr Familienort. Der Kaiser denkt aber an gar nichts anderes als Steuern. Und dass er eben wissen will, wie viele Menschen in diesem Land leben. Das ist jetzt kein geistlichen Beweggrund für den Kaiser. Manchmal, aber das war auch der Grund, was der Herr verwendet hat, damit sie hinkommen. Gott wirkt im Hintergrund, um seinen Plan für diese Welt zu erfüllen, auch wenn die aktuellen Machthaber davon nichts wissen. Glaubt ihr, dass der Kaiser Augustus dachte, oh, wie kann ich dafür sorgen, dass Maria und Josef nach Bethlehem kommen? Sie müssen nach Bethlehem kommen und sie sind aber in Nazareth. Ich muss irgendwas tun, damit sie so, ich weiß, Volkszählung. Glaubt ihr, dass der Kaiser das gedacht hat oder getan hat? Nein, keine Ahnung. Er hat überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Gott wusste aber, was jetzt daraus entstehen würde, was daraus und dadurch gemacht wird. Weißt du, liebe Geschwister, wir haben auch in den letzten Jahren und sagen wir jetzt ehrlich, in unserem ganzen Leben immer wieder gerätselt und gestaunt und überlegt, was machen die Regierungen dieser Welt? Was machen die Machthaber dieser Welt? Warum handeln sie so? Lass nie zu, dass diese Dinge dich von deinem Glauben und von deiner Überzeugung in das souveräne Wirken Gottes abbringen. Gott wirkt durch diese Dinge und sein Plan wird nicht entgleist. Wir werden in der menschlichen Politik nie Zufriedenheit finden. Das gibt's einfach nicht in der Politik. Egal welche Farben die Koalition hat, grün, rot, blau, gelb, rosa, keine Ahnung, magenta. Es wird sicherlich neue Farben geben irgendwann mal. Egal wie bunt die Regierung zusammengestaltet ist, genau, egal wie sie da ist, der Herr ist der am Thron sitzt. Der Herr ist treu. Und wir vertrauen ihn und verlassen uns auf ihn. Paulus lebte eine Zeit, wo Nero am Thron sozusagen, am kaiserlichen Thron saß. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Bundeskanzler von Österreich so wäre wie Nero? Also, wir haben es eigentlich noch gut im Vergleich. Trotzdem, was hat Paulus alles für den Herrn in dieser Zeit tun können? Auch unter schweren Bedingungen und Verfolgung. Gott ist treu. damals, die Herausforderung der Zeit, führte dazu sogar, dass das Wort Gottes in Erfüllung gegangen ist. Und wir dürfen genauso vertrauen auf den Herrn und auf den Herrn schauen und vorwärts gehen mit der Arbeit, dass der Herr uns gegeben hat, weil er alles im Griff hat. Sprüche 16,9 habe ich vor 2 Wochen zitiert. Und es passt genau dazu. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Zurück zu meinen Eltern. Mein Vater dachte, Frau A ist die Frau für mein Leben. Gott sagte, Frau B. Betty heißt sie, deswegen B. Ich weiß nicht, wie das erste Frau geheißen hat. Vielleicht war sie Annabelle oder irgendwas, keine Ahnung. Aber Betty ist die Richtige für dich. Ich habe einen Plan für dein Leben, ich habe einen Plan für dein Nachkommen. Betty ist die Richtige. Verlass dich auf mich. Das ist eine Beziehungsfrage. Weißt du, manchmal geht es auch in anderen Bereichen so. Unser Leben mit der Familie, unser Leben mit der Arbeit, unser Leben in der Gesellschaft, Nachbarschaft, verschiedene Dinge. Manchmal sind wir richtig überzeugt, okay, das ist Gottes Wille. Und der Herr sagt, okay, du hast geplant, es war nicht falsch, aber ich lenke dich in eine andere Richtung. Es ist eine Herausforderung, es ist nicht leicht, aber ich bin bei dir. Vertraue und geh mit mir. Ich wirke, ich bin treu. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Herausforderungen. Wir könnten lange darüber reden, wie viele Herausforderungen das Leben mit sich bringt. Aber der Herr bleibt treu in allen Sachen. Vertrauen wir auf den Herrn. Verlassen wir uns auf den Herrn. Wenn der Kaiser sagt nach Bethlehem, steh auf, geh hin und vertraue dem Herrn. Auch wenn es herausfordernd ist in vielen Sachen. Zweitens, eine Verwirrung. Magst du Verwirrungen? Ich nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag es gar nicht, wenn ich nicht verstehe, was ist hier los? Was tut sich hier? Aber genau das ist, was damals auch passiert ist. Welche Verwirrung? Matthäus 2. Matthäus 2 bitte aufschlagen. Es dreht sich hier um die Weisen. Diese Männer sind für uns rätselhaft teilweise. Wir wissen nicht ganz genau, wer sie sind oder wer sie waren. Es gibt viele verschiedene Theorien. Aber eines wissen wir, sie wussten genug über das Alte Testament, dass sie den Neuen, den König Israels erwarteten. Dass sie den neuen König suchten, seinen Stern gesehen haben und dann nach Jerusalem gekommen sind, aus dem Orient. Viele glauben, das waren 3 Könige, aber die Schrift sagt uns das nicht. Es waren 3 Geschenke. Und sie schließen daraus, wenn es 3 Geschenke gab, dann gab es 3 Könige. Nein, die Bibel sagt Mehrzahl, Weisen. Es war sicher eine große Gruppe. Wie viel tatsächlich diese Gelehrten waren, wissen wir schlicht und einfach nicht. Aber sie haben diese 3 Geschenkarten mitgebracht. Und sie suchten eben den neuen König. Lesen wir Matthäus 2, 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und Als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Amen. Schau, wie der Herr gewirkt hat, dadurch eine Verwirrung. Stellt ihr vor, ihr seid diese Weisen, diese Männer. Ihr nehmt diese lange Reise auf euch. Und ihr geht dorthin. Natürlich, wo wird der König geboren? Jerusalem. Das muss Gottes Plan sein. Das muss der Wille Gottes sein. Und sie gehen dorthin. Und sie stellen ganz deutlich und ja, mit Erwartung die Frage, wo ist es? Wo ist das Kind? Es gibt sicher ein neues Kind hier, ein neues Königskind. Wo ist er? Was war die Reaktion in Jerusalem? Angst. Was? Coup d'etat? Was ist hier los? Der Herodes war einer, der sehr, sehr ängstlich war, ständig wirklich um seine eigene Macht besorgt war. Und wie wir dann später sehen, was er getan hat in Bethlehem. Und niemand darf gegen den König Herodes irgendwas tun und seine Macht in Frage stellen. Und hier erscheint eine riesige Gruppe von Menschen. Wir wissen nicht, wie viele. Aber das waren nicht drei einzelne Männer, die da in drei Kamele da reingeritten sind und auf einmal, hallo, wo ist der König? Das war ein Ereignis. Das war eine große Karawane. So haben die Leute damals reisen müssen. Vor allem aus dem Morgenland. Große Gruppe zusammen. Die kommen dort an. Wo ist der König? Und es steht da, dass ganz Jerusalem mit dem König erschrocken war. Was ist hier los? Was ist passiert? Was geht hier vor? Diese ganze Sache war eine Verwirrung. Der Herodes war verwirrt. Die Weisen waren verwirrt. Jerusalem war verwirrt. Sie verstanden nicht, was da los war. Gott gab aber Klarheit durch sein Wort. Ist das nicht interessant, was Herodes auch hier tut? Er ruft dann eigentlich die Schriftgelehrten zusammen und sagt, wo soll der Messias geboren werden? Sie müssen von Messias reden. Ja, in Bethlehem. Und tatsächlich gehen sie dorthin. Und dann sehen sie den Stern wieder. Den Stern haben sie im Morgenland gesehen. Dann ziehen sie nach Jerusalem, haben den Stern aber auf dem Weg nach Jerusalem nicht mehr gesehen. Dann gehen sie nach Bethlehem, das war der richtige Ort, dann sehen sie den Stern wieder und sie freuen sich. Hier seid ihr richtig. Die Verwirrung hatte aber tatsächlich einen wichtigen Grund. In Jerusalem wurde angekündigt, in einer großen Art und Weise, der König aller Könige ist auf der Welt gekommen. Sogar der Herodes hat die Frage gestellt, wo wird der Messias geboren? Und dann gehen sie nach Bethlehem. Tatsächlich die Erfüllung der Prophezeiung von der Prophet Micha. Micha 5, Vers 1 und 3. Er wird in Bethlehem geboren. Gottes Wort geht in Erfüllung. Und er verwendet Verwirrung, um alle Menschen davon erfahren zu lassen in Jerusalem. Manchmal du und ich auch erleben Verwirrungen. Dinge, die wir nicht erwartet haben. Wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es ist kein Umweg. Es ist Gottes Plan, damit sein Weg in Erfüllung geht. Und dann leitet er und lenkt er uns noch weiter und sagt, ja, okay, ihr seid jetzt hier angekommen und jetzt geht's so weiter. Vertraue und geh mit mir auch weiter. Und überlegen wir, wenn Augustus diese Volkszählung nicht veranlasst hätte, dann wäre auch Jesus nicht in Bethlehem. Da hätten die Weisen ihn in Bethlehem auch nicht gefunden. Alle diese Dinge wirken zusammen und du merkst, wie Gott in der Lage ist, viele komplexe Sachen zusammenzuweben, damit seinen Willen in Erfüllung geht. Du kannst dich hundertprozentig auf Gott verlassen. Und die traurige Realität ist, auch hier geht eine andere Prophezeiung in Erfüllung. Und das ist Jeremia 31, Vers 15, wo davon gesprochen wird, dass eben die Mütter in Bethlehem weinen werden. Was hat Herodes getan, als die Waisen nicht zurückgekommen sind? Er hat seine Soldaten dann hingeschickt und alle Kinder, die 2 Jahre alt waren und jünger, umgebracht hat. Das hat der Herodes gemacht. So ein böser Mensch war er. Gott wusste, dass das alles passieren wird, aber Gott hat seinen Sohn Jesus geschützt. Ganz Jerusalem hat von seinem Geburt gehört. Gott wird seine Anerkennung bekommen, auch wenn es gottlose Menschen gibt, die ihn hassen. Der König Herodes hasste ihn. Die Verwirrung ist entstanden, aber das konnte nichts entgleisen vom Willen, von der Wille Gottes. Er hat gewirkt weiterhin. Herodes konnte nicht verhindern, dass Jesus auf der Welt gekommen ist und dass Jesus auch überlebt hat. Er hat sich nur noch mehr Schuld angehäuft vor dem Herrn, indem er versucht hat, den Messias sogar auszurotten. Gottes Plan aber geht in Erfüllung. Lass dich wirklich nicht dadurch entmutigen, wenn du in deinem Leben gewisse Situationen erlebst, die verwirrend sind, die nicht so sind, wie du dir das vorgestellt hast. Gott wird dir dadurch diese Situationen auch weiter leiten und lenken und helfen. Gott ist treu. Sprüche 3, 5 bis 7 sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das kannst du gar nicht machen, wenn du verwirrt bist. Und du verstehst die Sache gar nicht. Und du darfst in diesem Moment auch sagen, die Bibel sagt mir, der Herr sagt mir, ich soll mich gar nicht auf meinen Verstand verlassen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die Weisen gehen den Weg nach Jerusalem. Und Gott sagt durch die Propheten, durch Micha und die Schriftgelehrten, der Weg geht weiter nach Bethlehem. Und das ist, wo sie dann Jesus gefunden haben. Es geht weiter in Sprüche 3. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wenn wir diese Prinzipien in unserem Leben anwenden, dann sehen wir auch, wie der Herr sogar durch Verwirrung uns leiten kann. Durch unerwartete Umstände, die wir nicht verstehen. Er leitet und lenkt. Wir halten uns selbst nicht für weise. Wir klagen Gott nicht an und sagen, Gott, wenn ich Gott wäre, hätte ich so nicht gemacht. Da hätte ich keinen Umweg über Jerusalem zugelassen. Da hätte ich einfach von Anfang an so gehandelt, dass die Weisen sofort nach Bethlehem gehen. Nein, das war nicht Gottes Plan. Er hatte einen anderen Grund, warum sie nach Jerusalem gehen sollten. Gott ist treu in allen. So wenn du Verwirrung erlebst in deinem Leben, manche Dinge einfach noch nicht verstehst oder gar nicht verstehst und gewisse Sachen werden wir auch nicht verstehen, es ist okay, wir sind nicht Gott. Wir vertrauen aber Gott mit unserem ganzen Leben und wissen, er macht keinen Fehler. Wir suchen dem Herrn, folgen ihm nach und vertrauen ihm in allem, was wir tun. So eine Herausforderung, Gott wirkt, eine Verwirrung, Gott wirkt trotzdem. Und zum Schluss haben wir dann auch eine Überraschung. Unerwartete Situation. Und Gott lenkt jetzt ganz andere Menschen nach Bethlehem. Gott lenkt die Hirten durch die Engel nach Bethlehem. Zurück zu Lukas Kapitel 2 bitte. Und jetzt lesen wir ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Herrliche Stelle. Man könnte das so vielleicht darstellen. Manchmal ist das Leben sehr eintönig. Und man stellt sich die Frage, was mache ich hier? Was tut Gott durch mich? Das Leben eines Hirten in der Nacht, kalt, eintönig, jede Nacht gleich. Mäh, hey, der läuft weg, na, muss ich ihn wiederholen. Mäh, weißt du, nicht viel unterschiedliche Sachen, vielleicht kommt mal ein Wolf. Ah, das ist ein Wolf, schnell. Aber jeden Tag ziemlich gleichen Ablauf. Hat Gott nicht was mehr für mich zu tun? Nein, das ist seine Aufgabe. Und dann auf einmal in diesem eintönigen Beruf sozusagen, in diesem eintönigen Lebensrhythmus erscheint oder passiert etwas völlig Unerwartetes. Die Hirten waren gerade dort, wo Gott sie wollte. Sie hatten eine wichtige Aufgabe, dass sie erfüllen durften. Stell dir vor, sie hätten gesagt, nein, heute gehe ich nicht auf dem Feld. Heute will ich nicht zu den Schafen hin. Ich hab satt. Dieses blöde Bäh, ständig. Und ich möchte mal eine Nacht durchschlafen. Ich will das nicht mehr. Und dann bleiben sie zu Hause. Was hätten sie verpasst? Die Herrlichkeit des Herrn. Sie waren treu in ihrer Aufgabe. Sie wurden überrascht in der Art und Weise, wie Gott in diesem Abend gewirkt hat. Und wir dürfen auch immer wieder daran denken, dass Gott durch uns wirkt. Wir beten, wir bitten, wir suchen den Herrn. Wir wollen, dass er uns auch verwendet für sein Reich. Aber manchmal bleibt es ziemlich eintönig eine lange Zeit. Und wir denken, wann mehr? Was? Die haben alle auf den Messias gewartet, sie haben alle gehofft, sie haben alle gebetet. Und in dieser Nacht tun sie einfach ihre von Gott gegebene Arbeit, ihre von Gott gegebene Aufgabe und erleben etwas, das niemand sonst jemals in dieser Art und Weise 1:1 erlebt hat. Sie dürften die himmlische Herrscher sehen, die Gott gepriesen haben, die angekündigt haben, der Messias ist gekommen. In einer unscheinbaren Art und Weise. Er liegt in einer Krippe. Der Schöpfer des Universums liegt in einem Holz, wahrscheinlich Holz oder Stein, Krippe, ein Ort, wo die Tiere eigentlich sich ernähren. Von dieser Krippe holen sie ihr Essen. Und da liegt er jetzt, in Windeln gewickelt. Aber das ist der Messias. Das ist Gottes Wirken. Wir kündigen das an. Wir erzählen euch dafür. Jetzt geht hin und schaut das an. Gott hat eine wichtige Aufgabe für alle seine Kinder. Vielleicht denkst du, meine Arbeit ist nicht wichtig. Denk so nicht. Punkt. Der Herr hat für dich eine gewisse Arbeit gegeben. Dort leuchtest du. Dort bist du Salz. Dort bist du Licht in dieser Welt. Dort will der Herr dich verwenden. Gott hat eine wichtige Aufgabe für alle seine Kinder. Geh in deine Arbeit und diene dem Herrn. Du überlegst, die Hirten gingen ans Feld und erwarteten an diesem Abend eigentlich nichts weiteres als normale Hirtenarbeit. Aber in dieser Nacht hat Gott was Großes getan. Und sie gehen dann nach Bethlehem und sie sehen und sie verkündigen und sie dürfen allen erzählen, was die Engel gesagt haben. Es ist ein Teil Gottes Plan, von seinem Plan, dass Menschen verstehen, in dieser Nacht ist was Besonderes passiert. Gott greift in dieser Welt ein. Überlegt euch, wie oft das in der Bibel vorkommt, dass Menschen ein sehr eintöniges Leben führen und dann auf einmal ändert sich alles. David am Feld, genauso, ein Hirte, junger Mann, erwartet nichts, lobt einfach Gott und dann kommt Samuel und sagt zu seinem Vater, hol deine Söhne zu mir. Und auf einmal der junge Hirte, David, wird zum König Israels gesalbt. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat an dem Tag. Mose, ja, er versucht in eigener Kraft in Ägypten das Volk zu befreien, eine Bewegung zu begründen, also zu gründen, das anzufangen. Aber dann musste er aus Ägypten fliehen. Und was tut er 40 Jahre lang? Er war auch ein Hirte. Okay? Was hat er getan? Und dann auf einmal, an einem Tag, ein brennender Dornenbusch. Was ist das da drüben? Und er begegnet Gott. Und ab diesem Tag nichts gleich wie vorher. Er blieb in seinem eintönigen Leben dem Herrn treu. Und dann sagte der Herr, jetzt habe ich den nächsten Schritt für dich. Wir sehen immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir in den kleinen Sachen, in den eintönigen Sachen treu bleiben. Und wenn wir das tun, dann sieht der Herr das und er wird das auch zu seiner Zeit belohnen. Wir wollen natürlich, dass jeden Abend ein Herrlichkeit Gott in der Höhe Abend ist, oder? Die Engel sollen jeden Abend erscheinen. Das ist aber nur einmal passiert. Es wurde angekündigt durch das gesamte Alte Testament und dann in dieser Nacht ist es passiert. Wisst ihr, der Herr Jesus wird auch nur einmal seine Gemeinde zu sich rufen. Die Entrückung wird nur einmal stattfinden. Wann wird das sein? Ja, Michi sagt bald. Aber wann genau? Heute? Morgen? Übermorgen? Der Herr sagt, ich weiß den Tag, ihr wisst das nicht. Bleibt treu in eurer Arbeit, bis der Tag kommt. Wie wird der Herr uns finden, wenn er uns zu sich ruft? Was tun wir? Meckern wir? Raunzen wir? Schimpfen wir? Sind wir ungeduldig? Sind wir unglücklich? Sind wir in unserem Herzen unrund, weil uns irgendwas nicht passt? Weil unsere Hirtenarbeit am Feld uns einfach nervt? Es ist so eintönig oder es ist so irgendwie unerfüllend. Erfüllt uns nicht mit Freude. Oder ist unser Blick auf den Herrn ausgerichtet? Und wir wissen, okay, meine Arbeit ist heute, am Feld zu sein. Es wird kalt sein, es wird nervig sein. Die Schafe werden immer wieder ihr Ding tun und ich muss dann auf sie aufpassen. Aber das ist Gottes Plan für mich und ich tue das für den Herrn. Ich bin Licht und Salz heute in diesem Bereich. Und dann auf einmal, die Posaune erschallt und wir sind beim Herrn. Wir wissen nicht genau, wann das passieren wird, aber denkt nicht, dass es nicht passieren wird. Es wird uns überraschen, wenn es passiert. Der Herr erfüllt sein Wort. Wie damals, die Propheten haben es vorhergesagt. Heute, das Wort Gottes, die Propheten im Neuen Testament haben es vorhergesagt. Es wird passieren. Und wir alle erwarten mit Freude diesen Tag. Meine Mutter ist beim Herrn. Wenn dieser Tag passiert, sollte ich noch leben, wenn der Herr uns zu sich ruft. Meine Mutter wird als erstes zum Herrn gehen. Die Toten werden als erstes auferstehen und in der Luft, sagt uns 2. Thessalonicher 4. Und dann die, die noch leben, werden entrückt und werden ihr entgegengehen in der Luft. Glauben wir das? Erwarten wir das? Es könnte heute noch passieren. Ich könnte mit diesem Satz nicht fertig werden. Doch, bin ich. Aber der Herr weiß nicht genau. Also der Herr weiß genau, wir wissen es nicht genau. Okay? Sind wir davon überzeugt, selbst wenn unser Leben manchmal schwer ist, ich möchte auch die Jugendlichen und die Studierenden ansprechen. Manchmal, ich habe mit meinen Jungs in Amerika gesprochen, die, wenn ihr daran denkt, ihr könnt beten, sie haben jetzt diese Woche, nächste Woche extrem viele Prüfungen, extrem viel zu tun, Stress und Druck, sehr viel. Manchmal denkt man, ich will nicht mehr. Bleib dran, das ist Gottes Plan für deinem Leben. Nicht nur in der Arbeit, auch in der Vorbereitung. Das ist Gottes Wille für dich, dass du dein Bestes gibst und tust für ihn. Wenn der Herr erscheint und dich zu ihm ruft, wirst du auch dann vor dem Herrn stehen dürfen und sagen, ich habe das getan, was du von mir wolltest. Dir zu Ehre und nicht mit Vollkommenheit, aber mit Freude und mit deiner Gnade, Tag ein und Tag aus. Wir sehen hier, dass der Herr durch die Hirten ein wunderbares Zeichen gegeben hat. Die Engelchöre, ich wäre gerne dabei gewesen. Aber wisst ihr was? Wir werden eines Tages dabei sein. Nicht auf dem Feld, aber beim Herrn. Und es wird noch herrlicher sein. Noch herrlicher. Liebe Geschwister, lasst euch nicht entmutigen, wenn es eben Herausforderungen, wenn es Verwirrungen gibt, wenn es auch unerwartete Ereignisse gibt, Überraschungen im Leben, manche positiv, manche nicht so. Wisst und versteht, Gott wirkt, der souveräne Schöpfer Gott des Universums lenkt seine Schöpfung auf wunderbare Art und Weise. Vertrau darauf. Folge dem Herrn nach und bleib dem Herrn treu. Und überlegen wir, vertraue und folge dem Herrn, auch wenn du alles in deinem Leben nicht ganz verstehen kannst. Das ist okay. Du bist nicht der Erste. Du wirst auch nicht der Letzte sein. Wenn es Überraschungen, Verwirrungen und Herausforderungen gibt und du sagst, okay, ich bin mir nicht ganz klar, was Gott hier tut. Eines kannst du dir klar sein, Gott bleibt und ist treu. Und sein Plan für dein Leben geht weiter. Vertraue auf den Herrn und geh vorwärts mit dem Herrn. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er ist gut und er ist treu. Mein Vater, als die Verlobung bei ihm eben aufgelöst wurde, er hat sein Vertrauen in allen Frauen verloren. Und mein Vater hat erzählt, dass bevor er dann bereit war, mit meiner Mutter sich zu verloben, musste sein Vater mit ihm ein väterliches Gespräch führen und ihm sagen, weißt du was, Roland, heißt mein Vater, weißt du was, Roland, nur weil eine Frau dich im Stich gelassen hat, heißt es nicht, dass Gott für dich überhaupt keine Frau hat. Vertraue dem Herrn, folge seinen Willen und erwarte, dass er sein Segen auch drauf gibt. Sei mutig. Geh vorwärts. Mein Opa hat meinen Vater geholfen, getröstet, gestärkt. Und deswegen stehe ich heute da. Teilweise aus vielen anderen Sachen. Weißt du, manchmal brauchen wir andere Geschwister, die uns einfach ermutigen, sagen, weißt du was, du bist durch tiefe Gewässer gegangen. Das war schlimm, das war schwer. Es war nicht lustig, aber Gott ist immer noch Gott. Er sitzt auf dem Thron. Schau auf ihn und geh weiter. Vertraue dem Herrn. Verstehe, dass er treu ist und bleibt. Er ist Gott. Amen. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du, wie wir heute von Andi gehört haben, eben, du glaubst an Gott, das ist gut, aber glaubst du an Jesus? Das, was damals in Bethlehem passiert ist, alle diese Dinge, alle diese Zeichen sind deswegen vorgekommen, weil Gott uns mitteilen will. Er hat was vor 2000 Jahren ganz besonders getan. Der Erlöser der Welt ist in diese Welt gekommen. Und es gibt eine Geschichte, die dieses Ereignis auch entspricht. Es zeigt seine Güte, seine Größe, seine Kraft. So ein wunderbarer Herr haben wir. Glaube an Jesus. Tu Buße für deine Sünden. Folge ihm nach und erkenne, es gibt keinen anderen Weg. Jesus sagte, wie wir heute in 1. Johannes 14 gelesen haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie haben die Christen sich genannt, bevor sie Christen genannt wurden? Sie haben gesagt, wir gehören zu dem Weg. Die Bewegung war die Bewegung des Weges. Der Weg. Ich habe mal überlegt, vielleicht sollten wir unsere Gemeinde der Weggemeinde nennen. Aber ich dachte, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein. Aber das, er ist der Weg. Er selbst. Preis dem Herrn für seine Gnade. Lass uns miteinander.